HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Ich war selbst überrascht in der Sonne, wie schön diese Stadt aussieht.
Das hinter mir ist der Neptunbrunnen. Ein beliebter Touristentreff, aber auch ein Ort, an dem zu Zeiten des Kommunismus regierungskritische Kundgebungen stattgefunden haben.
Ehrlich gesagt sind wir erschüttert, wenn wir hören, dass man die Ausstellung schließen möchte oder die Konzeption verändern will. Wir werden das Konzept des Weltkriegsmuseums verändern, damit die Ausstellung den polnischen Standpunkt einnimmt.
Weil ich zu Zeiten des Kommunismus im Gefängnis saß, weiß ich, wie sich Repression anfühlt. Daher traue ich mich, öffentlich meine Meinung zu sagen. Polen ist gespalten. Die einen sind fanatische Anhänger der Regierung und die anderen sind gegen sie.
Alle polnischen Großstädte, von Lublin bis Posen, haben gemeinsam erklärt, wir sind offen für die Aufnahme von Migranten und auch in der Lage, sie zu integrieren.
Diese Stadt verbindet so schön die große Vergangenheit mit der Zukunft und mit sehr großer Schönheit. Ich liebe diese Stadt.
Er liebt Danzig, die polnische Hafenstadt, die in ihrem Wappen eine kluge Maxime trägt, weder furchtsam noch unbesonnen. Für beide Eigenschaften gibt es in der Stadtgeschichte zahlreiche Zeugnisse. Das Denkmal für die gefallenen Werftarbeiter von 1970 erinnert unter anderem daran, wie wenig furchtsam diese Polen waren, die gegen die kommunistische Herrschaft rebellierten. Und 10 Jahre später schrieben sie Weltgeschichte. Im August 1980 hatten am Werkstor der früheren Leninwerft tausende Werftarbeiter unter Führung eines unbekannten Elektrikers namens Lech Wałęsa demonstriert. Der wurde später sogar dann Präsident des Landes. Eher unbesonnen ist der heutige Streit um die politische Deutung der Vergangenheit im Danziger Weltkriegsmuseum. Es wird darüber gestritten, wie patriotisch der Blick auf die polnische Geschichte sein soll, was wird erzählt, was verschwiegen. Und unumstritten ist das Denkmal für den in Danzig geborenen deutschen Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass. Unweit seines Elternhauses hockt er in Bronze gegossen auf einer Bank, neben ihm der kleine Oskar Mazerat aus seinem Roman Die Blechtrommel. Ehrenbürger der Stadt sind viele, unter anderem Maggie Thatcher, Ronald Reagan und Helmut Kohl. Man war und ist schon immer weltoffen gewesen in der ehemaligen Hansestadt. Über das Wasser der Ostsee kamen in der europäischen Geschichte nämlich nicht nur Waren, sondern auch Menschen und Ideen. Das prägt. Wir starten unsere Radioreise in der größten Backsteinkirche der Welt, in St. Marien in Danzig. 25.000 Menschen finden unter den gotischen Netzgewölben Platz und Trost. Henrik Jacek ist erstmal auf den Turm gestiegen.
Wer Danzig in seiner vollen Pracht sehen will, der muss erstmal Treppen steigen. Viele Treppen. 400 Stufen, um genau zu sein. Aber der Aufwand lohnt sich, auch wenn der Weg im Turm einer der größten und höchsten Backsteinkirche Europas schier unendlich erscheint. Oben auf dem Dach der Marienkirche angekommen, liegt Danzig einem buchstäblich zu Füßen. Die ehemalige Leninwerft, deren Arbeiter mit Lech Wałęsa an der Spitze Weltgeschichte schrieben. Das neue Stadion, in dem während der Fußball-EM 2012 auch das Viertelfinale ausgetragen wurde, und die herrlich restaurierte Altstadt.
Ich war selbst überrascht in der Sonne, wie schön diese Stadt aussieht. Im vorigen Jahr hat man die Rathausspitze erneuert, vergoldet. Das alles sieht so prachtvoll aus. Danzig ist einmalig in jeder Hinsicht.
Andrzej Januszajtis gerät leicht ins Schwärmen. Danzig, sagt der passionierte Stadthistoriker, hätte so viel zu bieten. Museen, Kirchen, alte Hafenanlagen. Gleichzeitig, meint der 90-Jährige anerkennend, habe sich die Stadt auch zu einem modernen Zentrum für Wirtschaft und Wissenschaft entwickelt.
Wir haben jetzt den tiefsten Hafen an der ganzen Ostsee. Wir haben 6 staatliche akademische Hochschulen. Wir haben zum Beispiel das stärkste akademische Computerzentrum in Polen.
Und damit auch eine der genauesten Uhren der Welt. Ihr elektronisches Herzstück steht ganz oben auf dem Dachboden der Danziger St. Katharinenkirche. Es ist ein imposantes Rechenzentrum. Mit einer herkömmlichen Uhr hat die Anlage zumindest optisch recht wenig zu tun. Aber darauf komme es auch nicht an, meint der Danziger Physiker Grzegorz Szychliński. Was Sie auf dem Monitor sehen, das kleine Quadrat dort, das ist die Position des Radioteleskopen. Damit wird jeder Abschnitt des Himmels angezeigt, den wir gerade beobachten. Die Linie daneben stellt die Ellipse dar. Und irgendwo in der Nähe haben wir auch den Pulsarstern. Das Radioteleskop sucht permanent den definierten Abschnitt ab. Im Moment ist es auf 6 Pulsarsterne ausgerichtet. Die Radiowellen der Pulsarsterne strahlen einen so regelmäßigen Impuls aus, dass sie heute als die genauesten Zeitgeber im Universum gelten. Dass polnische Wissenschaftler auf diesen Taktgeber ausgerechnet von Danzig aus zurückgreifen, ist kein Zufall. Schließlich galt die Stadt jahrhundertelang als das nördliche Zentrum europäischer Uhrmacherkunst. Hier, so der Danziger Historiker Andrzej Januszajtis, seien nicht nur die schönsten, sondern auch mit die größten Uhren der Welt gebaut worden. Allein im Zentrum von Danzig gab es 17 Kirchentürme mit entsprechend vielen wunderschönen Uhren. Hinzu kommt auch die für damalige Zeit größte astronomische Uhr der Welt, die bis heute in der Marienkirche steht. Ich wünschte, Danzig könnte wieder im goldenen Glanz seiner Uhren erstrahlen und allen, die hierher kommen, stets eine glückliche Zeit verkünden.
Danzig hieß die Stadt, Gdansk heißt sie heute. Dazwischen liegt ein Weltkrieg mit 50 Millionen Toten, den die Deutschen vom Zaun gebrochen haben und dessen Spätfolgen im deutsch-polnischen Verhältnis immer wieder zu spüren sind. Am Ende des Krieges war Danzig völlig zerstört, eine Trümmerwüste ähnlich der von Dresden. Danzig wurde nach historischem Vorbild wieder aufgebaut. Jan Palukat ist unser ARD-Korrespondent mit Sitz in Warschau. Das liegt etwa 350 Kilometer südwestlich von Danzig. Und zuständig sind Sie für ganz Polen. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Die alte Hansestadt hat sich reproduziert. Kommt man sich vor wie in einem Museum?
Sie ist übrigens relativ nah, weil hier relativ schnelle Zugverbindungen, 2,5 Stunden inzwischen eingelegt wurden. Und man fühlt sich ja in einem Museum, aber in einem, das neu bespielt wird. Denn diese Altstadt, die wirklich, man muss das sagen, ich bin ja nicht von der Reiseförderung, aber wirklich wunderschön ist, die ist natürlich proppenvoll jetzt in solchen Sommertagen. Also da ist wirklich Leben drin. Und es hat natürlich diese Reminiszenzen sofort an andere Hansestädte. Danzig war ja eine ganz wichtige Hansestadt. Diese Giebelhäuser, diese schmalen Häuser, man kennt sie auch aus Lübeck, die fallen dort auf und eben diese Backsteingotik, wie schon angedeutet, das erinnert an vieles, was man vielleicht aus der Geschichte kennt, eben erinnert auch an das, dass der Ostseeraum ja mal ein gemeinsamer Raum wirklich war. Und ja, das Ganze wird natürlich mit modernen Lebensweisen und modernen Ketten dann auch bespielt. Und ja, es ist ein Museum, aber zugleich auch tatsächlich ein bisschen die Zukunft und die gelebte Gegenwart.
Es ist zu lesen, dass Danzig durch die Hanse eben schon sehr früh ein europäisches Gesicht bekommen hat, überwiegend durch Deutsche, die sich dort angesiedelt haben, aber es kamen eben auch Holländer und Schotten. Welches Gesicht zeigt Danzig heute? Versteht sich die Stadt immer noch so als weltoffene Metropole?
Das würde ich eigentlich von allen polnischen Großstädten sagen. Das ist ja wahrscheinlich überall in Europa, vielleicht sogar auf der Welt so, dass die Städte heutzutage durch die billigen Flieger und andere Anbindungen eben sehr, sehr viele Besucher haben. In Danzig hat man eine Zeit lang sehr, sehr viele deutsche Besucher gesehen, aber inzwischen auch ganz, ganz viele Skandinavier kommen über die Ostsee. Also es gibt viele Besucher, es gibt die internationalen Firmen, die in den großen Städten überall ihre Zentren, ihre Büros, ihre Fabriken eröffnen, auch in Danzig. Also insofern sind die Städte übrigens auch auch in Polen weiterhin durchweg die großen Städte von liberalen Bürgermeistern regiert. Das wird ein bisschen spannend im Herbst, denn da sind Kommunalwahlen. Und sie setzen oft auch ein bisschen andere Akzente tatsächlich, als das momentan die nationalkonservative Zentralregierung des Landes tut.
Danzig, ein klingender Name, wie ich finde, wird im Westen vor allem mit der Gewerkschaft Solidarność und mit den Werften und mit der großen Tradition als Hansestadt deutscher Prägung in Verbindung gebracht. Das Wasser ist sozusagen überall. Wie sehr lebt diese maritime Industrie eigentlich weiter?
Ja, das ist natürlich ein riesiger Wandel, wie auch anderswo. Denn die großen Werften, die hatten wenig Chance. Wobei die viele Werftarbeiter auch sagen, man hat uns hier platt gemacht. Das kennt man auch teilweise ja aus Ostdeutschland und anderen Regionen. Also die, die damals quasi an der Spitze der Revolution standen, fühlen sich oft als Verlierer, weil ihre große, starke Werft mehr oder weniger eingedampft wurde. Da ist kaum noch Produktion. Es gibt teilweise noch ein bisschen Schiffsausbesserung und dergleichen mehr, aber die großen Zeiten sind vorbei und an die Stelle sind eben andere Dinge getreten. Die Speicherstadt, sowas gibt es in Hamburg, es gibt es auch in Danzig auf einer vorgelagerten kleinen Insel, die ist eben heute mit schicken neuen Apartments, modernen Büroräumen und dergleichen neu entstanden. Und nicht jeder hat diesen Wandel mitmachen können und wir haben dort auch natürlich Leute getroffen, die sehr frustriert sind. Andere sagen, so gut war es noch nie. Insgesamt geht es Polen und auch Danzig gut. Also es gibt kaum Arbeitslosigkeit momentan und es fehlen eher für die neuen Jobs die Arbeitskräfte.
Wir haben gerade im Beitrag von Henryk Jacek gehört, dass Danzig auch ein großes Wissenschaft- und Wirtschaftszentrum ist. 6 akademische staatliche Hochschulen gibt es. Ich habe mal nachgeschaut. Es gibt, glaube ich, 50.000 Studenten. Mag sein, dass die Zahl sich schon längst wieder überholt hat. Aber die Hochschulverwaltung wirbt auch mit Europas längstem Campus. Wie sehr prägen diese Studenten eigentlich das Bild dieser Stadt mit Kneipen und Bars und vielleicht coolen Clubs?
Also Danzig ist eigentlich groß genug, um dann mehr zu sein als nur in Anführungsstrichen eine Studentenstadt. Und ich denke mir, es gibt vielleicht viele versteckte Orte, die ich jetzt, weil ich eine andere Generation bin, dann doch nicht kenne. Aber es ist interessant, dass in diesem Großraum, denn es ist Danzig direkt angegliedert, ist der Kurort Sopot und dann geht es weiter nach Gdynia, Gdynia polnisch, eine Stadt, die überhaupt erst nach dem Ersten Weltkrieg groß wurde und ein bisschen auch eine Konkurrenz ist. Das ist eigentlich ein Konglomerat aus 3 Städten, wo man gar nicht genau weiß, wo man ist, weil die aneinander angrenzen. Und das Interessante ist, so die wirklich wilden Partys, wie gesagt, ich muss das unter Vorbehalt sagen, weil ich selbst nicht dran teilnehme, gibt es wohl eher in der harten Hafenstadt Gdynia, ja, wo richtig nochmal Locher wohnen. In Sopot, da ist es ein bisschen eleganter, da geht man vielleicht ins Grand Hotel zum Casino oder scharwenzelt auf der Promenade. Und in Danzig, das haben wir häufiger erlebt, geht jedenfalls da, wo die Touristen sind, in der Altstadt dann doch das Licht oft aus abends. Und da muss man wahrscheinlich schon ein Insider sein. Ich bin mir sicher, dass die Studenten da auch irgendwo feiern, aber es ist jetzt nicht so die Partystadt, wo man einfach nur losmarschiert und dann überall Remi-Demi ist.
Eines der wenigen Häuser, die unzerstört blieben, ist das alte Rathaus in Danzig. Direkt neben dem Haupteingang gibt es ein Restaurant, das Turbot, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, heißt polnisch der Butt. Und das ist alles andere als Zufall, denn der Inhaber, habe ich gelesen, ist der Präsident der Günter-Grass-Gesellschaft, ein Bewunderer der Grass-Werke im Allgemeinen und des Butt Romans im Besonderen. Hier ein Ausschnitt, der natürlich in Danzig spielt.
Ab Sommer 69 arbeitete Maria Kuzora, die im Konsum zuerst Verkäuferin gewesen war, dann an der Kasse gesessen hatte, als Köchin der Werkkantine der Leninwerft Gdansk. Dort verdiente sie 112 Zloty mehr als beim Konsum. Da ihr Küchenerfahrungen fehlten, stand sie nur aushilfsweise hinter den Dampftöpfen, wurde aber aufgrund ihrer Preis- und Qualitätskenntnisse mit dem Großeinkauf und der Konservenhaltung beauftragt. Ihre praktische, dabei heitere Art ließ raschen Erfolg zu. Im Umgang mit der Bürokratie halfen ihr die Konsumerfahrungen, Sondergenehmigungen zu erwirken. Sie schaffte die große Tiefkühltruhe an. Auch schob sie über dritte Hand Traktorenersatzteile gegen Frischgemüse. Der Speisezettel der Werftkantine wurde abwechslungsreicher. Doch als Maria begann, einen Teil ihres Einkaufs über den Freihafen abzuwickeln und plötzlich Südfrüchte in der Kantine vorrätig waren, bekam sie Streit mit ihrem Freund Jan, einem in Gedanken kühnen, sonst eher ängstlichen jungen Mann, der in der Werbeabteilung der Werft Prospekte für das westliche Ausland redigierte und Maria behilflich gewesen war, als sie sich für die Kantinenküche bewarb.
Günther Gast, der Butze, hören den Tag in H2 Kultur, heute auf Weltreise in Danzig. Das überwiegend deutsche Danzig und das polnische Gdansk trennt der Zweite Weltkrieg. Im vergangenen Jahr wurde das Weltkriegsmuseum in Danzig eröffnet. Im Mittelpunkt der Ausstellung das Leiden und millionenfache Sterben vor allem polnischer Zivilisten unter Deutschen und Sowjets. Der Aufstieg des Faschismus und des Stalinismus oder die Kriegsverbrechen auf dem Balkan und die polnischen Verbrechen an Juden. Doch es gibt Kritik an dieser internationalen Perspektive des Kriegsgeschehens von Jarosław Kaczyński, dem Chef der nationalpopulistischen Partei. Jan Paluk hat berichtet.
Filmaufnahmen vom deutschen Beschuss der Westerplatte September 1939. Auch sie sind Teil der Dauerausstellung im Danziger Weltkriegsmuseum. Seit seiner Eröffnung haben zigtausende die unterirdische Ausstellung gesehen. Ein großer Erfolg, der zum einen dem Museum selbst geschuldet ist, dem imposanten Neubau, der sich als riesiger Keil in den Danziger Himmel erhebt. Aber auch der Ausstellung selbst, die mit viel multimedialer Raffinesse ein sinnliches Eintauchen in das Kriegsgeschehen ermöglicht. Als ich die Filme gesehen habe, hatte ich Tränen in den Augen. Es war sehr bewegend und ich dachte, nochmal kann ich sowas nicht sehen, das wäre nicht zu ertragen. Doch der enorme Besucherzuspruch hat wohl auch damit zu tun, dass das Museum selbst zum Politikum wurde. Denn die Ausstellung, die auf jahrelangen Vorarbeiten internationaler Historiker beruht, erklärte niemand anders als der mächtige Peace-Parteichef Jarosław Kaczyński für missraten. Deutschland strebt seit Jahren schon danach, seine Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg abzustreifen. Und das geschieht jetzt auch in Polen. Das Museum in Danzig ist eine Art Geschenk der Tusk-Regierung für Angela Merkel, ein Teil deutscher Geschichtspolitik. Nachdem Verwaltungsstruktur und Leitung des Museums entsprechend ausgetauscht wurden, schwante den Machern Böses. Es wird Änderungen geben, und zwar mit dem Ziel, dass die Ausstellung das zeigt, was die polnische Gesellschaft von einem Museum des Zweiten Weltkriegs erwartet, nämlich die ganze Wahrheit. Und die wird bislang nicht gezeigt, sagt Museumssprecher Aleksander Masłowski. Der neue Direktor selbst war für den Deutschen Hörfunk nicht zu sprechen. Von einem Haus, das der polnische Steuerzahler finanziert, darf man eine polnische Erzählung des Krieges erwarten. Eine, die von den polnischen Kriegshelden erzählt und davon, wie einzigartig der Krieg in Polen war, dass er hier begann und sich hier zur größten Tragödie entfaltete. Tatsächlich aber erzählt das Museum die Geschichte des ganzen Krieges, nicht nur von Westerplatte und Warschau, sondern auch von Hiroshima, von Kollaboration und Widerstand in Polen, aber auch in anderen Ländern. Der frühere Vizedirektor Janusz Maschalec: Es gibt nicht so etwas wie die eine polnische Narration. Der Reichtum jeder Nation ist die Vielfalt der Erinnerungen. Wir haben unsere Vision erzählt, das muss nicht jedem gefallen, aber ich möchte nicht, dass man uns einredet, es gebe eine nationale Erzählung des Krieges. Wir treffen den Historiker vor dem Museumsgebäude. Rein will er nicht, das tut mir weh, sagte er. Dort drin hatte uns der Museumssprecher zuvor zur Illustration zu einer Vitrine geführt, die an Witold Pilecki erinnert. Ein polnischer Offizier, der freiwillig nach Auschwitz ging, um dort den Widerstand zu organisieren. Drei passbildgroße Aufnahmen zeigen ihn in Häftlingskleidung. An ein Denkmal der polnischen Geschichte wird hier in Form dreier kleiner Fotos erinnert. Und die Menschen sind der Meinung, dass er in viel größerem Umfang gezeigt werden müsste. Wir erhalten solche Signale. Widerspruch des Ex-Direktors draußen, auch hier. Polen hatte viele Helden, nicht nur Pilecki. Ich mag nicht, wenn man Ranglisten erstellt. Dieser war ein größerer, dieser ein kleinerer Held. Aber es ist natürlich ein geschickter Schachzug, um zu zeigen, unsere Absichten sind doch gut. Denn welcher Pole wird schon dagegen protestieren, die Geschichte von Pilecki auszubauen? Im Museumsfoyer stoßen wir dann zufällig auf einen älteren Herrn, der den Krieg noch selbst erlebt hat. Er wartet auf seinen Enkel. Jede Generation hat ihr Für und Wider. Ich habe es erlebt, ich weiß, was das für Zeiten waren. Aber wir sollten darüber nicht jahrhundertelang grübeln, sondern nach Versöhnung streben. Denn andere Länder haben im Krieg auch gelitten, nicht nur Polen. Was ein internationaler Ort werden sollte, dürfte nun eine Stätte ohne Kontakt zur Außenwelt werden, fürchtet Ex-Direktor Maschalec. Wann genau die ersten ernsthaften Umbauten geplant sind, war allerdings noch nicht zu erfahren.
Ein Museum, das nach Lesart der polnischen Regierung jungen Polen und Polinnen vermitteln soll, wie verzweifelt sich ihre Nation ständig gegen alle Welt verteidigen musste. Ein geschichtspolitischer Kampf um die Deutungshoheit der Vergangenheit hat da begonnen. Der Gründungsdirektor des Danziger Museums, Paweł Machcewicz, wurde gleich nach der Eröffnung im vergangenen Jahr geschasst. Die neue Leitung des Museums ist der rechtskonservativen Regierungspartei PiS jetzt genehm. Eine neue Direktorin hat jetzt das Ruder übernommen. Jan Palukat ist unser Korrespondent im Studio Warschau. Was wurde denn seitdem im Museum eigentlich verändert? Ist es jetzt auf patriotische Linie gebracht worden?
Ja, das ist ja nicht so einfach, weil das Ganze ist ja ein Gesamtkonzept. Man geht da durch Straßenzüge und so. Das ist nicht so ein altmodisches Museum mit zwei Vitrinen, wo man einfach nur andere Sachen reinstellt. Ich weiß jetzt nicht, ob zum Beispiel der besprochene Pilecki, der ja da offenbar zu klein abgebildet ist, jetzt inzwischen ein größeres Foto bekommen hat. Aber ich habe nicht gehört, dass es massive Änderungen bislang gab. Und die Gegner der Regierung verbuchten das sowieso als Erfolg, dass es überhaupt in der alten Form erstmal geöffnet wurde. Da haben übrigens auch Gerichte beigeholfen. Aber es wird sicherlich Änderungen geben. Wir sind alle gespannt, wie das funktioniert. Denn eigentlich müsste man ja, wenn man ein Museum, das nun wirklich die Vielfalt der Perspektiven abbildet, zu einer eindimensionalen polnischen Heldensaga umbauen will, eigentlich müsste man da ja wahrscheinlich völlig von neuem anfangen. Mhm. Und so ein Museum lässt sich eben nicht von einem Tag auf den anderen bauen. Das erleben wir übrigens auch bei anderen Themen. Es war ja hier angekündigt, große Hollywood-reife Filme über das polnische Heldentum zu fabrizieren. Aber bislang lässt das alles noch auf sich warten. Also ganz so schnell funktioniert es nicht.
Stichwort Gerichte. Die PiS-Regierung klagt gegen den ehemaligen Direktor und der wiederum klagt gegen das Museum und hat Klage eingereicht beim Europäischen Menschengerichtshof. Warum eigentlich?
Ja, es gibt tatsächlich ein fast schon verwirrendes Durcheinander von Klagen. Besonders schwierig zu verstehen ist, was die Regierung jetzt eigentlich sagt, beziehungsweise die Staatsanwälte, die dem Ex-Direktor vorwerfen, zum Schaden des Museums Verträge abgeschlossen oder aufgelöst zu haben. Es geht vielleicht auch gar nicht so sehr um den Inhalt, sondern darum, dass hier auch mit großem Aplomb agiert wurde. Vor einigen Wochen waren Untersuchungen beim Museumsdirektor und er hat hinterher gesagt, naja, also diesen Vertrag, den hätte ich euch auch so geben können. Also hier besteht schon der Verdacht, dass hier auch ein bisschen Zeichen gesetzt werden sollen. Die Opposition sagt natürlich, das machen die, um Leute einzuschüchtern, denn der Direktor ist weiter sehr aktiv und beharrt auf seinem Standpunkt, gibt Pressekonferenzen, schreibt Bücher und er hat selbst auch geklagt, in der Tat. Da geht es eben um die Frage, ob man einfach eine gestaltete Ausstellung so einfach umändern kann. Da geht es um Urheberrecht und andere Fragen. Und die Justiz hier im Lande arbeitet ja noch. Ist ja nicht so, dass hier irgendjemand den Schalter umgelegt hat. Es werden teilweise auch Urteile gesprochen, bis zuletzt, die eigentlich ideologisch der Regierung überhaupt nicht in den Kram passen.
Liefern mir immer das nächste Stichwort, nämlich die PiS-Partei hat vor kurzem die Judikative versucht zu verändern und da massiv einzugreifen. Da werden unliebsame Richter am obersten Gericht vorzeitig pensioniert und eben auf diese Weise die Unabhängigkeit der Justiz mächtig untergraben. Viele sagen, es handle sich um politische Säuberungen und es gab dagegen, was ja wunderbar ist, dass es funktioniert, Proteste und Demonstrationen in Krakau, in Lodz, in Katowice, in Breslau und Danzig. Zeigen die irgendeine Wirkung?
Also die Proteste waren im letzten Sommer, als es um die Abstimmung ging, relativ groß und sie sind jetzt, wo es eben um das oberste Gericht ging, sehr klein, auch hier in Warschau. Also das ist eigentlich fast schon ein Argument für die Regierung zu sagen, seht her, so wenige Protestierende, also machen wir das Richtige. Wobei natürlich die Frage ist, ob das bedeutet, dass die große Mehrheit genau das jetzt richtig findet. Das ist sehr, sehr schwer zu beurteilen, denn es gab eine große Unzufriedenheit an der Funktionsweise der Justiz hier, sich lang hinziehende Verfahren und dergleichen mehr. Ich habe den Eindruck, dass es vor allen Dingen eine große Mehrheit von Leuten oder zumindest ein großer Teil der Bevölkerung gibt, die dem Ganzen mit Unverständnis gegenüberstehen, die davon auch nichts mehr hören wollen, weil es sich ja seit Monaten hinzieht. Und, das muss man ganz klar sagen, viele Leute, denen nicht klar ist, dass das wirklich ein Thema ist, was sie auch betrifft, dass möglicherweise am Ende eine gelenkte Justiz auch den sogenannten kleinen Mann, den die PiS-Partei ja zu schützen vorgibt, am Ende strangulieren könnte. Das scheint mir aus verschiedenen Gründen nicht so tief im Bewusstsein hier verankert zu sein.
Und die EU-Kommission hat ein neues Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen eingeleitet, genau wegen dieser Unabhängigkeit, Beschneidung der Unabhängigkeit der Justiz. Wie sehr trifft das die amtierende Regierung?
Na, bislang noch gar nicht, denn diese ganzen Verfahren, es sind inzwischen eine ganze Menge, bis hin zu dem Artikel 7-Verfahren, das theoretisch sogar Stimmrechtsentzug in der EU bedeuten könnte. Diese Verfahren sind ja lediglich im Gang und es gab bisher weder Geldstrafen noch sonst irgendetwas. Es wird schon interessant, wie die Regierung reagiert, wenn es solche Strafandrohungen irgendwann dann gibt oder wenn das Ganze vom Europäischen Gerichtshof landet. Nur andererseits schaffen sie ja Fakten. Also es werden Urteile gesprochen, es werden Richter ausgetauscht. Selbst wenn man jetzt in, sagen wir mal, 6 Monaten, das wäre ja dann schon schnell, zum Schluss kommt, geht so nicht, will man dann die Uhr zurückdrehen? Das wird übrigens die Regierung, jedenfalls die derzeitige, auch nicht tun, denn der Parteichef Kaczynski hat vor kurzem noch mal klargestellt, worum es ihm geht. Er sagt, wir können hier nicht nachgeben, weil wenn wir die Justiz so lassen, wie sie ist, dann sind all die anderen Reformen, die wir vorhaben, nicht möglich, weil die Justiz sie behindern wird. Insofern scheint es da ums Ganze zu gehen. Und für die EU geht es aber ja wohl auch ums Ganze, da sie eine Vertragsgemeinschaft ist, wo man sich darauf verlassen muss, dass die Justiz funktioniert und Recht eingehalten wird. Also sehr schwer, sich zu überlegen, wie das Ganze ohne großen Knall am Ende vielleicht doch noch ein friedliches Ende findet.
Ilsebill Salzdenach wurde 2007 zum schönsten ersten Satz eines deutschsprachigen Romans gewählt. Er stammt aus dem Budd von Günter Grass, einem Sohn der Stadt Danzig, und darin taucht Maria Kuszora auf. Sie ist Köchin in der Werkskantine der Leninwerft in Danzig und zwar zur Zeit des Streiks 1970, einem Vorläufer der Solidarność 1980.
Und als Maria Kuszora schon ein Jahr lang in der Werkkantine der Leninwerft für Frischgemüse, Konservenhaltung, günstigen Einkauf und, wenn auch illegal, für Südfrüchte sorgte, als sie auf Wunsch ihres Freundes, den sie immer noch liebte und der sie am Abend im dunklen Kino ins Ohr beim Tanz Damrocca nannte, als Maria endlich, weil Jan das wünschte, ihre gelockten Haare nicht mehr zur Friseuse trug, als es Herbst wurde und in den Zeitungen viel über Verträge zu lesen stand, die reif für die Unterschrift seien, als endlich in Warschau Gomulka und Brandt für Polen und Deutsche ihren Namen setzten und, wie es hieß, Geschichte machten, als es winterte und die Vorsorge für Weihnachten begann, war es Maria, die zu raschem Einkauf riet. Man rede so viel über den Vorrang der nationalen Aufgaben. In den Zeitungen stehe nur noch Erhabenes über die Größe der geschichtlichen Stunde. Über Konsum stehe nichts geschrieben. Das alles seien Zeichen schlimmer Art. »Die setzen die Preise rauf«, sagte Maria zu Jan. So kam es, durch Verordnung, für Zucker, Mehl, Fleisch, Butter und Fisch, am 11. Dezember. Und am 4. Advent hatte man heiraten wollen.
Das Danzig der 70er Jahre, Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Auch Polen profitiert ebenso wie Ungarn in hohem Maße finanziell von der Europäischen Union, verweigert aber die Solidarität von Flüchtlingen. Doch in einigen Städten Polens tut sich etwas. Es hat sich eine Koalition der Willigen gebildet. Dazu zählen 12 polnische Großstädte, die Hilfe für Flüchtlinge anbieten und sich gegen die offizielle Flüchtlingspolitik ihres Landes wehren. Das kommt nicht ganz so gut an bei der Regierungspartei. Neben Danzig gehört auch Sopot dazu. Wir haben vorhin schon von der kleinen Schwester Danzigs gehört. Jan Palukat nimmt uns mit.
Als die syrische Stadt Aleppo in Schutt und Asche gelegt wurde, beschloss die Stadtregierung des traditionsreichen Kurbads Sopot an der polnischen Ostsee: Wir können und wir wollen helfen. Seitdem hat sich die Stadt bemüht, ein paar Familien aus Aleppo hierher zu holen. Denn wir sind nicht groß, aber sowohl Ratsmitglieder als auch Beamte finden, wir sind in der Lage zu helfen, wenn auch in geringem Ausmaß. Die migrationsskeptische Warschauer Zentralregierung aber sah dies von Anfang an kritisch, erzählt der Berater des Sopoter Bürgermeisters Maciej Rusek weiter. Womit beschäftigt ihr euch da? Das liegt außerhalb eurer Kompetenz. Doch der mondäne Kurort ließ nicht locker. Wir haben Sanatorien, da sind wir kompetent. Wie wäre es, ein paar kriegsversehrte Kinder aus Syrien hier medizinisch zu versorgen? Fordert nicht auch die Kirche humanitäre Korridore für besonders notleidende Menschen? Die Stadt rief Reha-Ärzte und Therapeuten zusammen, eruierte Prothesen, Angebote und Preise. Zopoter Emissäre reisten gar in türkische Flüchtlingslager. Juristen versuchten, das Ganze rechtlich abzusichern, doch es nutzte nichts.
Das letzte Signal, das wir von der Regierung bekommen haben, selbst wenn ihr die Kinder morgen herholen wollt, werden sie nicht ins Land gelassen. Sopots Einwohnerzahl von rund 40.000 schwillt in der Reisesaison auf ein Vielfaches an. Die Stadt lebt von Gastfreundlichkeit. Und vielleicht liegt es daran, dass sie Symbol einer polnischen Willkommenskultur wurde, die sich aus politischen Gründen aber nicht recht entfaltet. Aber Sopot ist keineswegs ein Unikum. Alle polnischen Großstädte, von Lublin bis Posen, von der liberalen Opposition regiert, haben bereits letztes Jahr gemeinsam erklärt, wir sind offen für die Aufnahme von Migranten und auch in der Lage, sie zu integrieren. Seither gibt es mehrmals im Jahr Koordinierungstreffen der 12 willigen Städte. Und in bestehenden Integrationszentren, die sich bislang hauptsächlich mit zugewanderten Ukrainern beschäftigen, stehe alles bereit, betont Piotr Olech, Integrationsbeauftragter der Stadt Danzig. Wir haben in Danzig momentan ca. 200 Personen mit Flüchtlingsstatus. Sie leben hier bei uns. Noch unter der früheren Regierung haben wir angefangen, uns vorzubereiten. Ich selbst war in Griechenland, Italien und in deutschen Flüchtlingslagern. Wir haben uns das angeschaut. Eigene Pläne sind entstanden. Die Leute wurden geschult. Die Kommune ist motiviert. Infrastruktur und Vorbereitung stehen. Bald sind Kommunalwahlen in Polen. Und Wahlen gewinnen kann man mit der polnischen Form von Willkommenskultur wohl eher nicht. Im Gegenteil, auch mit der Angst vor den Fremden hatte die PiS-Partei die letzten Parlamentswahlen gewonnen. Umfragen zeigen eine breite Ablehnung in Polen gegen die Aufnahme insbesondere von Muslimen. Doch ändert sich das Bild, wenn man weniger allgemein fragt. Also nicht, soll Polen die Flüchtlinge dieser Welt aufnehmen, sondern sind sie dafür, einige Familien in Danzig zu beherbergen? Das ließ die regierungskritische Gazeta Wyborcza fragen. Und prompt gab eine knappe Mehrheit grünes Licht dazu, wobei sich die jüngeren Danziger im Schnitt etwas weniger offen äußerten als ältere Jahrgänge.
Sopot und Danzig, zwei Städte, die zur Koalition der 12 Willigen gehört, ein Zusammenschluss von Städten, die eine andere Flüchtlingspolitik wollen als die Regierung und ihre Anhänger. Jan Palukat, wir haben eben gehört, dass eine knappe Mehrheit sich dafür ausgesprochen hat, einige Familien in Danzig zu beherbergen. Was aber überraschend ist, die Jüngeren stimmen dieser Frage weniger zu als die ältere Generation. Wie erklären Sie sich das?
Na, man könnte jetzt der Versuchung erlegen sein, das Internet mal wieder als Verdächtigen sich zu nehmen, denn auch hier ist es natürlich so, dass im Internet sich eher das Drastische durchsetzt, also nicht die Geschichte vom gut integrierten syrischen Friseur in Hamburg, sondern eben vom tunesischen Messerstecher. Aber ich glaube, das greift ein bisschen zu kurz, denn auch junge Leute haben ja auch andere Quellen und benutzen nicht nur das Internet, auch in Polen nicht. Es gibt schon seit längerem zu beobachten eine Wende zu konservativeren Werten, Tradition, Familie. Und es gibt doch auch, möchte ich mal sagen, so eine rechte Mode hier. Das hat mir eine, wenn man so will, junge Frau der ersten Stunde, die angegeben hat, dass sie schon vor 20 Jahren sehr patriotisch und nationalistisch auftrat, erzählt. Sie sagte, damals war ich alleine, heute sind sehr, sehr viele in meiner Altersgruppe auf einmal auf meiner Seite. Also da gibt es eben auch in der Jugend wie auch in der gesamten Bevölkerung eben einen großen Teil von Leuten, die sagen, wir müssen jetzt zuerst mal an Polen denken, was immer das heißt. Denn die Gegenseite würde ja sagen, an Polen denken heißt zuallererst mal Europa denken. Also es ist eben nicht so, dass die Jüngeren alle rausfahren, durch Europa fahren, irgendwo anders studieren oder was machen und lernen und dann sagen, jawohl, wir brauchen unseren Heimatstaat nicht mehr, die EU macht das schon alles. Nein, es gibt, würde ich sagen, eine Pendelbewegung, eine Gegenbewegung zu all dem, was wir seit der großen Vereinigung Europas erlebt haben.
Polen first. Rund 70% der Polen waren, so die Zahlen 2015, die ich nachgeschlagen habe, gegen jede Aufnahme von Flüchtlingen aus Afrika und dem Nahen Osten. Wie ist das denn heute? Sind die Zahlen gleich geblieben? Vermutlich ja.
Also es kommt ja, das klang ja eben auch im Beitrag schon an, wirklich sehr stark darauf an,
wie man fragt.
Wie man fragt. Mhm. Also wenn man fragt, wollt ihr die Verfolgten dieser Erde aufnehmen, möglichst aus Ländern von ganz weit her, dann sagen sehr viele, oh Gott. Mhm. Aber wenn man mit den Leuten vor Ort redet, hat man ein anderes Bild. Wir können jetzt mal kurz in eine andere Stadt gehen, weil ich das woanders erlebt habe, in der Nähe der deutschen Grenze, in Zielona Góra. Da gab es eine Aktivistin, die ein Konzert organisiert hat, ein Herz für Aleppo, Geld sammeln. Und sie sagte, wo sie auch hinkam, kam, mit einer einzigen Ausnahme einer Verkäuferin, die sagte, ja, aber wer denkt denn an die Herzen der polnischen Kinder? Es ging um Sammlungen für Kinder eben in Aleppo, zur schlimmsten Zeit dort. Wo sie hinkam, nur positive Reaktionen, sagt sie. Also man muss da auch differenzieren. Der Pole ist eigentlich, wenn man das jetzt mal so verallgemeinert sagen will, außerordentlich gastfreundlich, traditionell. Und das hat sich auch nicht über Nacht geändert, auch wenn im Wahlkampf natürlich mit Ängsten gespielt wurde und diese ganze Migrationsthematik natürlich auch hier, obwohl Polen eben ja nicht direkt betroffen ist, durchaus auch große Ängste auslöst.
Angela Merkel hatte im März vor einem EU-Gipfel mal gesagt, dass bei der Verteilung der EU-Gelder künftig auch das Engagement vieler Regionen und Kommunen bei der Aufnahme und Integration von Migranten, so wörtlich, berücksichtigt werden müsse. Das hat dann für mächtigen Wirbel gesorgt. Auch Polen will eine Umverteilung von Flüchtlingen eben nach Quoten nicht akzeptieren und wehrt sich auch dagegen. Also wie sehr belastet diese Migrationsdebatte jetzt vielleicht zusätzlich noch die deutsch-polnischen Beziehungen?
Also das war ein großes belastendes Thema. Aber dadurch, dass man sich ja jetzt entschieden hat, diese, wie es hier heißt, zwangsweise Umverteilung zu lassen, würde ich sagen, ist das ein bisschen auch der Rechten hier als Thema abhanden gekommen. Also auf der europäischen Ebene ist jetzt sehr stark die Frage Rechtsstaat und Justiz. Auch da stellt sich ja die Frage, ob man dann irgendwann sagen muss, okay, also da, wo die Überprüfung auch von Mittelvergabe durch unabhängige Gerichte nicht mehr möglich ist, haben wir ein Problem. Ich glaube, das sind die Konfliktfelder, wobei natürlich das Migrationsthema, je nachdem, wie sich es entwickelt und wo diese Krise, die ja sicherlich noch nicht vorbei ist, wieder aufkommt oder wie man es will, Krise ist jetzt schon wieder so ein wertendes Wort, wird das sicherlich hier weiter für Schlagzeilen sorgen. Und es ist eben keine große politische Kraft da, die sagt, jetzt lass doch mal das ein bisschen weniger hysterisch machen, schaut doch mal, inwieweit wir auch irgendwie mithelfen können bei Leuten, die nun wirklich vor Krieg und Verfolgung fliehen, wie es übrigens die katholische Kirche, jedenfalls die Spitze, hier ständig anmacht. Humanitäre Korridore schaffen. Es gibt keine große politische Kraft, die das wagen würde. Und deswegen sind diejenigen, die sagen, das ist eine große Gefahr, unsere Sicherheit ist gefährdet, allein auf weiter Flur. Und ja, wer am lautesten redet und kein Widerwort hat, der findet natürlich auch seine Wähler.
Also wir haben von Ihnen erfahren, es gibt sowas wie ein bürgerschaftliches Engagement in Polen, das sich eben für eine andere Flüchtlingspolitik einsetzt und ein Konzert veranstaltet für ein Herz für Aleppo. Aber gibt es denn eben auch sowas wie eine politische Gegenbewegung zur Peace-Partei oder kann man da lange suchen?
Nur auf dieser, würde ich sagen, auf dieser NGO-Ebene, auf der Bürgerschaftsengagement-Ebene. Es gibt kein politisches Gefäß momentan. Es gibt so eine Art, Razem heißen die, das ist so eine Art linke, grüne Partei, die aus dem NGO-Umfeld kommt. Die kommt in den Umfragen nicht über 2-3%. Und dann gibt es halt die Rechtsliberalen, die hier lange an der Macht waren, die für viele unwählbar sind. Links ist in Polen, einem konservativen durch und durch Land, eigentlich auch für viele nicht wählbar. Und darüber hinaus gibt es keine politischen Angebote. Also es gibt das Potenzial dafür, aber es fehlt die Partei, es fehlt jemand, der dieser Programmatik der Peace-Partei, die machen ja richtig Politik, die pflügen das Land um. Es gibt niemanden, der mit einem eigenen Konzept wirklich etwas dagegen stellt.
Ich habe von jemandem gelesen, der sich möglicherweise gerade warm läuft für Europa und die Parlamentswahlen, die sind im kommenden Jahr, der Präsident wird erst 2020 gewählt. Aber vielleicht sollte man sich diesen Namen mal merken. Robert Biedron, Bürgermeister der kleinen Stadt Słupsk an der Ostsee. Der Mann ist schwul, moderat grün und links, Arbeiterkind aus Südpolen. Und hat der vielleicht das Zeug, die Opposition wieder auf die Beine zu bringen?
Naja, er hält sich fern von der etablierten Opposition und versucht so als eigenes Licht im Dunkeln sozusagen herumzuwirken. Also Robert Biedron hat natürlich Schlagzeilen gemacht. Klar, bekennend schwuler Bürgermeister, kommt mit dem Fahrrad zur Arbeit, scheint auch ganz beliebt zu sein dort, obwohl Słupsk jetzt auch nicht unbedingt die progressivste Stadt ist in Polen, ohne den Słupskern jetzt zu nahe treten zu wollen. Das ist natürlich eine Kleinstadt. Ob er das Format hat für was Größeres, kann ich schwer beurteilen. Also er hat sich dort wohl ganz gut behauptet bislang auf seinem Fahrrad. Ob er gegen die harten Bandagen der Peace-Partei hier, die hier, wie Kritiker ja sagen, ein autoritäres System, bei dem nicht lange gefackelt wird, aufbauen wollen, ob er da wirklich das Gegengewicht sein kann, weiß ich nicht. Es wird hier auch nicht so funktionieren wie in Frankreich, dass er eine große Bewegung ohne Partei im Hintergrund gedacht, aufbaut. Ja. Also ich bin ja kein Prophet. Vielleicht gewinnt er auch an Statur. Es gibt ja eine so eine Internet-Komiker-Show, die politischen Geschehnisse auf den Punkt bringt. Und da war er letztens großer Held. Da sind nämlich alle Honoratoren, die ganzen Ex-Präsidenten nach Slups gefahren und haben ihn gebeten, werde Präsident, kandidiere, rette Polen. Aber das war selbst in der Spaßshow nicht ganz ernst gemeint.
Robert Biedron, wir werden uns den Namen nochmal merken. Auf der Leninwerft wird gestreikt. Maria, die Köchin aus der Werftkantine, und ihr Freund Jan sind auch mit dabei. Wir machen einen weiteren literarischen Abstecher mal hinein in den Butt von Günter Grass.
Die Eisenbahner und andere schlossen sich an. Sogar die Mädchen von der Schokoladenfabrik Baltic. Weil die örtlichen Gewerkschaftsleitungen nicht mitzogen, bildeten sich spontan Streikkomitees. Arbeiterräte wurden gewählt. Nicht nur die Preiserhöhung sollte gestrichen werden. Die Arbeiterselbstverwaltung wurde gefordert. Der alte, tiefwurzelnde, närrische, schöne, nicht auszurottende Traum, sich selbst bestimmen zu wollen. Auf der Leninwerft in Gdansk wurden rasch, bevor die Miliz mit Kontrollen begann, die Vorräte in der Werftkantine angereichert. Das geschah nachts. Am nächsten Morgen kamen sie von überall aus den Vororten, aus Ora und vom Treuel, aus Langfuhr und Neufahrwasser, womöglich 50.000 Arbeiter und Hausfrauen. Am Hauptbahnhof vorbei zogen sie und sammelten sich vor dem Zentralgebäude der Kommunistischen Partei. Dort sangen sie, weil es nicht viel zu reden gab, mehrmals die Internationale. Nur wo Jan stand, leicht abgetrieben von Maria, wurde diskutiert, weil Jan voller historischer Vergleiche war, die er nicht bei sich halten konnte. Wie immer fing er bei den alten Pomerellen an, bei Sambor, Mestwin, Svantopolk und der schön gelockten Damrocka. Da hörten die Werftarbeiter noch zu. Doch als Jan ausschweifig wurde, sich in die Wirrnis mittelalterlicher Zunftordnungen verstieg und die Forderungen der Gewerke nach Sitz und Stimme im sitzenden und stehenden Rat mit der gegenwärtigen Forderung nach der Arbeiterselbstverwaltung verglich, hörten die Arbeiter weg.
Der Butt von Günter Grass, ein Sohn der Stadt Danzig, Literaturnobelpreisträger. Die polnische Weltgeschichte lebt in seinen Büchern weiter. Sein Kollege Hans Magnus Enzensberger, der hat mal anerkennend formuliert, Grass sei die poetische Rettung gelungen, die Rettung jener kleinen Welt, in der Deutsche und Polen, Juden und Kaschuben zusammenlebten. Die Helden aus den Werken der Danziger Trilogie von Grass, dazu gehören die Blechtrommel, Katz und Maus und Hundejahre, streiften durch die alte Hansestadt an der Ostseeküste. Allen voran natürlich der kleinwüchsige Oskar Mazerat, der, wenn er schrie und auf seine Trommel schlug, jede Glasscheibe zerspringen ließ. Grass selbst kam in, wir haben es gerade schon im Text gehört, Langfuhr, einem früheren Vorort von Danzig und heutigen Stadtteil zur Welt. Ludger Kaczmierczak hat sich auf seine Spuren begeben.
Wer sich in Danzig auf die Spuren von Günter Grass begibt, der schlendert nicht durch die fein herausgeputzten Gassen der Altstadt, sondern durch Wrzeszcz, dem früheren Langfuhr, das Touristen für gewöhnlich links liegen lassen. Die Führung mit Paulina Świerk und Jarosław Żurawiński beginnt vor einem schmucklosen Wohnhaus, das an allen Ecken und Enden den Putz verliert. »Wir stehen in der Ulica Lędzona«, erklärt mir Paulina, vor der großen Toreinfahrt des Hauses mit der Nummer 5a. Vor dem Krieg hieß die Straße Kastanienweg. Hier haben die Eltern von Günter Grass gewohnt, Helena und Wilhelm. Alle diese Häuser stammen aus dem 19. Jahrhundert und eigentlich hat sich seitdem nichts verändert, außer dass gleich um die Ecke eine moderne Shopping-Mall entstanden ist. Aber sonst sieht alles aus wie früher. Langfuhr, so schreibt Grass in seinem Roman Hundejahre, war so groß und so klein, dass alles, was sich auf dieser Welt ereignete oder ereignen könnte, sich auch in Langfuhr ereignete oder hätte ereignen können. Unser Rundgang führt vorbei an der längst pleite gegangenen Aktienbrauerei zur Pestalozzi-Schule, heute ein Lyzeum, früher die Grundschule, die nicht nur Günter Grass, sondern auch Oskar Mazerat, der kleinwüchsige Held aus der Blechtrommel, besuchte. Natürlich wisse sie, wer Günter Grass ist, empört sich eine aus der Pause kommende Schülerin über eine, wie sie findet, allzu banale Frage. Günter Grass ist ein berühmter Schriftsteller, der unsere Schule besucht hat. Er ist ein großer Poet und ich schätze ihn sehr. Wir gehen heute mit der Klasse zur Eröffnung der Grass-Galerie. Mein Lieblingsbuch von ihm ist die Blechtrommel. Auch in Polen ist die Blechtrommel oder Blaszany Bębenek das berühmteste Werk. Es hat allerdings etwas gedauert, so Jarosław Żurawiński, bis die Danziger mit Grass und dem später erfolgreich verfilmten Buch ihren Frieden schließen konnten. Der Film wurde in Polen mit gemischten Gefühlen aufgenommen, denn zu der Zeit lebten in Danzig noch viele Menschen, die sich an die Ereignisse aus den 30er und 40er Jahren erinnern konnten. Viele Danziger haben im Krieg ihre Familien verloren, deshalb haben der Film und das Buch die Danziger gespalten. Heute sehen wir das ganz anders. Jetzt sehen wir, dass Grass mehr für Danzig getan hat, als wir das damals ahnen konnten. Sein spätes Geständnis, in der SS gewesen zu sein, hat zwar auch in seiner Heimatstadt hitzige Debatten ausgelöst, doch das Thema sei abgehakt, versichert Paulina. Es schmeichelt uns, dass unsere Stadt durch ihn in die Literaturgeschichte eingegangen ist. Für die Danziger ist ein schwieriger Lebenslauf, glaube ich, kein Problem, weil viele Danziger komplizierte Lebensläufe haben. Sogar ein Denkmal wollten sie ihm errichten, auf dem Platz Wibitzkiego. Der Dichter, Grafiker und Bildhauer lehnte dankend ab. An seiner Stelle hockt dort nun der kleine Oskar Mazzarat mit seiner Blechtrommel auf einer Parkbank, nur wenige Meter von der Ulica Lele Vella entfernt. Hier verlebte Grass seine Jugendjahre, im Haus mit der Nummer 13, in dem zugleich der Kolonialwarenladen der Eltern untergebracht war. Die Gebäude stammen aus den Jahren 1907 und 1908 und sie haben bis heute keine Toiletten, was ein großes Problem für die Bewohner ist. Günter Grass hat mehrfach gefordert, hier nachträglich Toiletten einzubauen, aber das Problem ist noch immer nicht gelöst. Die Zeit ist wirklich stehen geblieben in diesem Teil von Brzeszcz.
Oder auf Deutsch Langfuhr. Und auf dem Marktplatz bot in der Blechtrommel, vielleicht erinnern Sie sich noch, Oskars Großmutter Anna Koljalzek jeden Dienstag mit klagender Stimme frische Eierchen, Butter Joldjelp und Ganschen nicht zu fett und nicht zu mager. Danzig schmückt sich nicht nur mit Günter Grass, sondern eben auch mit seinem zweiten Nobelpreisträger Lech Wałęsa. Seine Frau Danuta schrieb 2011 ihre Autobiografie, in der sie ihren Mann als egozentrisch und eifersüchtig beschrieb und sie beschwerte sich darüber, dass er eigentlich so gut wie nie zu Hause war. Wen wundert's? Jan Palokat ist unser Korrespondent für Polen. Das wird heute, nehme ich an, ein bisschen anders sein. Spielt der 74-Jährige heute noch eine Rolle im politischen Leben?
Oh ja, er bemüht sich, er versucht der Opposition den Rücken zu stärken, manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Erfolg. Oft bei seinen Auftritten redet er dann allerdings doch sehr stark über sich selbst und seine Heldentaten, an dem sich die heutigen dann mal messen sollen. Er twittert unglaublich viel, sehr, sehr aktiv und das geht manchmal ein bisschen schief, denn vor kurzem hat er angedeutet, dass man diejenigen, die hier die Verfassung brechen, physisch beseitigen müsse und dass er auch über zwei Pistolen verfüge, worauf dann die polnische Polizei in Aktion getreten ist. Er hat dann aber nachgeschoben, auch wieder über Twitter, dass es sich um Geschenke handle und dass sie natürlich entsichert seien und er auf keinen Fall vorhabe, Menschen zu erschießen. Also das ist ein bisschen skurril manchmal und hat politisch sicherlich keine große Bedeutung. Wałęsa ist nicht die Autorität hier im Land, die jetzt sagen könnte, da geht's lang und dann marschieren alle Polen in die Richtung.
Und mit dem Twittern ist er nicht alleine, das machen andere auch und richten auch damit ziemlich viel Schaden an. Wie sehr sind die 80er Jahre, als die Arbeiter der Leninwerft Weltgeschichte schrieben und sie die Solidarność-Bewegung gründeten, eigentlich noch vorhanden im kollektiven Gedächtnis?
Also physisch ist das vorhanden in Danzig, das, man kommt ja kaum dran vorbei, dieses Werkstor, diese ganze Geschichte, diese nur kollektives Gedächtnis. Ich fürchte, das Gedächtnis ist gerade an dem Punkt eben nicht kollektiv, sondern sehr unterschiedlich. Denn manche, ich habe es ja schon vorhin angedeutet, ehemaligen Werftarbeiter, die jetzt in der Solidarność-Gewerkschaft, die es immer noch gibt mit dem gleichen Symbol, die aber rechts ist und der PiS-Partei nahesteht, die da aktiv sind, die würden sagen, der Wałęsa ist ja ein Arbeiterverräter. Der hat ja hier gemeinsame Sache gemacht mit denen, die uns an den Kragen wollen. Dann gibt es wieder den Konflikt, dass Kaczynski sagen würde, ich war die richtige Solidarność, nämlich der Teil der Bewegung, die gegen den runden Tisch war. Das war ein Riesenfehler. Da habt ihr mit den Kommunisten paktiert und deswegen haben wir die heute noch überall und deswegen müssen wir sie aus den Gerichten treiben. Sprich, das Thema ist keins, wo die Nation sich zusammensetzt und sagt, jawohl, da können wir stolz sein, sondern das ist ganz im Gegenteil eins, wo heute großer Streit umherrscht und der Name Lech Wałęsa ist in der polnischen Rechten ein richtiges Reizwort. Die beißen da richtig zu. Wenn man das selbst mal auf Twitter erwähnt, dann kommen sofort die ganzen Kommentatoren und sprechen von der angeblichen Stasi-Mitarbeiterschaft und so weiter von Lech Wałęsa.
Man vergisst immer, dass die Kaczynski-Zwillinge auch bei der Solidarność-Bewegung gewesen sind. Deshalb habe ich gerade versucht, sie zu unterbrechen. Entschuldigung. Dieses große Beispiel für den polnischen Widerstandswillen, der den Sowjetkommunismus auf den Müllhaufen der Geschichte beförderte, sage ich mal, der weder unbesonnen noch furchtsam ist, wie es im Wappen der Stadt Danzig heißt, ist ja auf eine gewisse Weise noch spürbar. Und zwar in diesem europäischen Solidarność-Zentrum in Danzig. Wie wird da Geschichte lebendig?
Also es ist ein sehr lebendiges Zentrum, in dem auch viel Kulturaktivitäten stattfinden, in dem Lech Wałęsa ein eigenes Büro hat und viele Honoratoren empfängt und in der sehr viel Geschichte, auch museal zu sehen ist, aber schon sehr natürlich um diese Figur. Das ist eben diese Narration, ja, die wir alle kennen. Wałęsa, der zentral geholfen hat, den Kommunismus zu überwinden. Zumindest hat er ja wohl dazu beigetragen, dass eine freie Gewerkschaft zugelassen wurde und hat damit einiges ausgelöst. Aber es ist auch ein bisschen dann aus der Spur, denn zurzeit sind ja eben in Polen ganz andere Prozesse. Viele Dinge werden hinterfragt, auch die Rolle Wałęsas. Und das bildet dieses Zentrum dann eher ab in den Diskussionen, die es dort gibt und in den vielen Veranstaltungen.
Die Stadt ist Eigentümerin dieses Hauses, habe ich gelesen, aber das meiste Geld kommt vom Kultusministerium. Das heißt, Regierung und Opposition verantworten gemeinsam dieses Zentrum. Geht es da auch um die Deutungshoheit der Vergangenheit wie im Weltkriegsmuseum?
Also die Leitung des Zentrums sagt uns eigentlich, es ist, solange die Stadt hier in der Opposition gehört, können wir eigentlich machen, was wir wollen. Aber es sind eben Kommunalwahlen im Herbst. Die Opposition ist zerstritten in Danzig. Vielleicht gewinnt tatsächlich auch die Peace-Partei dort. Und dann wird man sehen, was aus dem Zentrum wird. Ich sehe überall da, wo die Peace-Partei Zugriff auf staatliche Institutionen hat, dass sie knallhart ihre Leute dort reinsetzen. Und das sind eben nicht unbedingt kompromissbereite Vertreter, sondern Ideologen, die sehr, sehr stark die Parteilinie dann durchsetzen, ob das in Gerichten ist, in Kulturinstitutionen, in Theatern. Und deswegen sind die Kommunalwahlen auch von sehr, sehr großer Bedeutung. Denn es gibt auf dieser kommunalen Ebene sehr viel noch Institutionen, wie eben Theater oder dieses Zentrum, die sich auch etwas anderes erlauben, als nur die Parteilinie zu vertreten. Das heißt, wenn reihenweise Städte jetzt an die Peace fallen, dann würde sich das Leben auch im Alltag sehr, sehr ändern für die Menschen in Polen.
Das Europäische Solidarność-Zentrum schließt jetzt gleich um 19 Uhr, also in wenigen Minuten. Wie würden Sie denn, Herr Palukat, wären Sie in Danzig den Abend ausklingen lassen?
Ich habe es, glaube ich, schon anklingen lassen, dass ich diese Badewanne Danzigs eigentlich sehr liebe, nämlich Zoppot, wo übrigens auch zufällig mein Vater geboren ist, und auch Klaus Kinski, also auch ein paar berühmte Söhne dort. Da gibt es die Seepromenade, die sehr berühmt ist hier in Polen, und danach einen schönen Fisch. Das kann man empfehlen. Es ist allerdings auch sehr teuer. Es ist der teuerste Immobilienstandort in Polen. Sehr, sehr schöne Stadtvillen und einer der am besten von der Infrastruktur ausgestatteten Seebäder überhaupt in Polen. Also ja, ich will jetzt nicht als Snob erscheinen, aber doch, das würde ich machen, zumal es von Danzig wirklich sehr schnell ist, also mit der Bahn 20 Minuten oder mit dem Taxi 10 Minuten.
Jan Palukat, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben, und herzlichen Dank für Ihre Expertise und dass Sie uns auch noch verraten haben, woher Ihr Vater kommt, und Kinski ist auch mit dabei. Also das hat mir gefallen. Das war der Tag auf Weltreise heute in Danzig, den wir musikalisch ausklingen lassen mit Leszek Moszczer, ein polnischer Jazzpianist und Komponist, geboren 1971 in Danzig. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch.